Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit einer Folge rund um die Tour de France, natürlich unser drittes Tour de France Spezial. Und nachdem der Chris heute kurzfristig gute Besserung abgesagt hat, haben wir umdisponiert und es ist der späte Sonntagabend geworden. Wenn ihr also im Chat das, im Stream das jetzt hört, schönen guten Abend, fast schon, schönen guten Morgen, naja, so spät ist auch nicht. Egal, guten Abend Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja. Wir hatten den Tag für heute natürlich schon länger eingeplant, dass wir heute aufnehmen und dann haben die Umstände es etwas schwieriger gemacht. Aber ich finde sehr, sehr, sehr toll, dass unser Sendungsplan so aufgeht, dass es auch dann jetzt heute wohl eine Sendung wird, wo man auch was zu besprechen hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Um nicht zu sagen, wo es fast schon zwingend erforderlich ist, heute mal wieder miteinander zu reden. Auch Ruhetag, also wir hätten ja auch morgen am Ruhetag aufzeichnen können, aber ich glaube heute mit den Emotionen noch im Kopf und im Herzen ist das schon, schon dringend geboten, heute was zu machen.
Definitiv, definitiv.
Ja, ne? Also wenn ich an einem Tag wie heute, wann sonst? Chronistenpflicht zwingt uns aber auch, und ich finde auch in den letzten Tagen gab es immer mal so Themen, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt was zu besprechen, dazu die letzten Tage aber auch zu besprechen und da vielleicht auch dann etwas Sachen einzuordnen, die man selber an dem Tag gar nicht so hätte so weit einordnen können schon. Deswegen kommen wir jetzt zur Etappe erst einmal vom vergangenen Freitag, glaube ich. Ne? Das war dann die Etappe Nummer 7 von
Puget nach Chartres.
Ich also wollte es genauso
die
sagen.
Die längste Etappe der diesjährigen Tour de France mit 231 Kilometern. Mhm. Die längste, aber auch wahrscheinlich die langweiligste.
Wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben? Ja, also da war nicht so wirklich viel Zunder drin. Ne? Also ich glaube, das Erwähnenswerteste an der Etappe sind vielleicht zwei Sachen. Punkt A, gewonnen hat ein Mann, dessen Namen ich mal wieder nicht richtig aussprechen kann, Herr Groeneweg.
Der Grüne Weg, ja.
Grüne Weg im Sprint Royal. Also alle waren mit dabei. Er hat geschlagen Gaviria, Sagan, Demar, Degenkolb, Greipel, alle, die da so vorne erwartet werden, hat sich knapp, aber dann doch bestimmt durchgesetzt. Das ist, glaube ich, das eine, was man bei dieser Etappe festhalten muss und soll und kann. Und das zweite, ich glaube, über die Etappe selber braucht man gar nicht viele Worte verlieren. Ne? Agé Désert hat zwischendurch mal eine Windkantensituation versucht zu kreieren, wo kein Wind da war. Das wurde auch wieder relativ schnell aufgelöst. Großartige Stürze, verletzte Ausscheidungen gibt es an dem Tag nicht.
Nö, und es war ja bezeichnend, dass also auch wirklich eigentlich niemand in die Fluchtgruppe wollte, weil das ist auch eine undankbare Aufgabe an dem Tag gewesen. Außer Werbewert konnte man da überhaupt nichts gewinnen.
Ja. Was so ein bisschen an dem Tag auch rund ging und Aufmerksamkeit kreiert hat, war natürlich die Causa Kittel. Da ist wohl an dem Freitag in der L'Équipe eine, wie soll man sagen, eine etwas unglückliche Äußerung gelaufen von seinem Teamleiter, Teamkapitän, nee, wie sagt man, sportlichen Leiter.
Ja.
Wo so ein wenig, wie soll man sagen, mehr oder minder offen Kritik an ihm geübt wurde. Er wäre nicht so ganz bei der Sache mit dabei, bei Teamsitzungen gewesen und
würde Sachen mit nicht. Seinem Telefon spielen.
Ja. Und das hat so ein bisschen, wie soll man sagen, also er wurde, glaube ich, daran am Freitagmorgen darauf angesprochen und fand er nicht so gut. Und es wurde kolportiert, dass nach der Etappe wohl dann auch, war das, ja, nach der Etappe, wo er dann auch nicht so wirklich, also wo ist er denn gelandet? Also jedenfalls nicht da, wo man ihn unter normalen Umständen erwarten würde.
Auf Platz 118.
Genau, Platz 118. Also er hat, das ist ja auch schon fast ein bisschen Provokation, er war nämlich der, wo ist es denn hier? Er war quasi der Letzte der ersten Gruppe. Und das
so
ist
sieht's aus.
Was?
So sieht's aus, ja.
Und das ist natürlich auch eine Art, eine Antwort zu geben. Ne? Finde ich eigentlich, sammelt man mit so einer Aktion bei mir wieder Sympathiepunkte. Andererseits machst du das halt, kannst du ja auch nicht machen. Ne? Also das ist wie wenn, keine Ahnung, wenn sag mir mal einen Fußballernamen.
Wenn ich jetzt auf der Arbeit einfach plötzlich die Arbeit einstellen würde.
Genau, das wäre wie wenn Manuel Neuer ohne Handschuhe sich ins Tor stellt. Ja, was sagen wir dazu? Also Ladiva Kittel oder berechtigte Reaktion? Ich weiß nicht, nach welcher Etappe, ob das die oder die Etappe danach war, wo auch rumgeschrien wurde im Bus angeblich.
Das war dann am Samstag. Sonnabend, also jetzt gestern.
Ne, also, ach ja, genau, da ist es auch nicht zu einem für ihn zufriedenstellenden Ergebnis gekommen und dann hat es wohl im Bus geknallt.
Ja, und das Canyon-Fahrrad musste auch leiden.
Ach, okay, das habe ich nicht mitgekriegt, beziehungsweise nicht gesehen. Was sagt man dazu? Also ich wiederhole mich hier sehr gerne, ich bin kein großer Freund von Kittel, aber so nach der ersten Woche ein Fahrer, der nun wirklich im vergangenen Jahr seine 5 Triumphe geholt hat, so in der Öffentlichkeit in einem Interview abzukanzeln, ist auch nicht irgendwie, also macht man auch nicht. Also was soll das? Also Motivation ist das sicherlich nicht. Frustration, die zu einem zu so einer Aussage zwingt, vielleicht, aber muss man sich auch im Griff haben? Wie ist sich das zu erklären? Also ich mit der Aktion letzter im Hauptfeld hat Kittel für mich mehr Sympathien gewonnen als durch jeden Sieg.
Nee, für uns, also wir sind ja auch irgendwo ein Medium, ist es natürlich schön, weil wir was zum Diskutieren haben, aber als Teammanager darfst du sowas natürlich in der Öffentlichkeit niemals äußern über einen deiner Fahrer. Intern kannst du es ja gerne ansprechen, aber das zeigt eigentlich nur so ein bisschen das, was wir schon über die gesamte Saison bei dieser Katjuscha-Mannschaft verfolgen, dass es da halt einfach keinerlei Harmonie gibt. Man hat es nicht geschafft, diese verschiedenen Gruppen von, ja, diese zwei Lager, die es eigentlich gibt, von den Russen und von den Deutschen, da irgendwie zusammenzuführen und da zu einer Einheit zu formen. Und das zeigt sich jetzt auch bei der Tour de France in den Sprints. Marcel Kittel total auf verlorenem Posten. Man kann zwar irgendwie sagen, ihm fehlt Marco Haller als Anfahrer und Rick Zabel ist da noch nicht so in der Rolle drin. Aber auch der Sprint, ja, da liegt es zum einen dann auch an der Form, die Kittel nicht hat. Und aber diese Äußerung, die darfst du ja so nie treffen. Aber ich glaube, es war einfach, ja, so eine Frusthandlung wahrscheinlich von Dimitri Konischew, von dem wir sprechen, dem sportlichen Leiter von Katjuscha, der einfach wahrscheinlich schon vor der Tour de France am liebsten 7 Helfer für Ilno Zakarin im Team gehabt hätte.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ne, also das geht einfach nicht. Also das macht man nicht. Und wie gesagt, die Reaktion von Kittel fast schon, also das vor sowas ziehe ich, wie gesagt, meinen Hut. Also auch die wie sag mal, Schubse zu haben, da das dann so durchzuziehen und machen. Wird er nächstes Jahr
noch. Aber es soll da jetzt, glaube ich, am Ruhetag mit dem Manager von Marcel Kittel, ich glaube, das ist dieser Jörg Werner, ein klärendes Gespräch mit der Teamleitung geben. Da dürfen wir dann gespannt sein, was da als Ergebnis bei herauskommt.
Ja. Also.
Ja, aber du musst dir vorstellen, du musst jetzt als zum einen als Marcel Kittel, zum anderen als Mannschaft noch 2 Wochen zusammenarbeiten irgendwie.
Ja, klar. Ne, irgendwie muss das ja, muss, ne, also du musst ja das.
Muss da irgendwo ein Modus Vivendo gefunden werden.
Ja, aber wie soll das gehen, frage ich mich. Also, ne,
Ich glaube schon, dass wirklich diese Mannschaft auch so in 2 Lager geteilt ist, einfach. Also die deutschen Fahrer, die da auch, glaube ich, voll hinter Marcel Kittel stehen, aber dann der Rest, ja, zum Beispiel, die haben jetzt, man muss ja auch sehen, die Mannschaft hat 2 Fahrer schon verloren, Kieselowski, der ausgeschieden ist, und leider Gottes gestern auch Toni Martin, und dadurch sind sie ja arg gebeutelt, und ich glaube, Zakarin hat jetzt nur noch einen richtigen Helfer dabei, und dieser Ilno Zakarin ist in dem Team ja auch relativ isoliert, weil der Einzige, mit dem er sich eigentlich gescheit verständigen kann, ist halt Dimitri Konischew.
Ja, also verworrene Situation, aber ich glaube eben, was du gesagt hast, sonst hätten wir nichts zu, also vielleicht, ne, sonst hätten wir nichts zu, also jeden Tag auf Kittel irgendwie, wie soll man sagen, gedanklich einzuprügeln oder verbal einzuprügeln, weil er mal wieder einen 7., 6., 8. Platz gemacht hat, ist sicherlich auch die falsche Herangehensweise. Man kann gespannt sein, wie das jetzt irgendwie weitergeht und was sich da tut. Und wie du sagst, ne, also man muss jetzt irgendwie gucken, wie man zurande kommt, wie man diese Tour noch übersteht. Rick Zabel hat ja dann auch zumindest, also ich fand cool, dass von Kittel, dass er bei irgendeiner Etappe, ich glaube dann auch am Samstag oder am Freitag, wenn Rick Zabel sozusagen den Freibrief gekriegt hat, gegeben hat, ne, so nach dem Motto, hier, pass mal auf, hol du dir das Ding, komm du so weit nach vorne, wie es irgendwie geht. Bei uns wird das hier nichts. Und das hat mich dann doch gefreut, auch wenn er es natürlich dann so kurzfristig auch nicht geschafft hat, da vorne reinzufahren.
Er hat das Beste aus der Situation noch gemacht.
Genau, und das finde ich, kann man ihm ja auch, also ist für so einen jungen Fahrer wahrscheinlich auch nicht so das Einfachste, da zwischen den Stühlen überall
zu sitzen. Ja, man denkt es ja immer so gar nicht. Also gefühlt ist dieser Rick Zabel ja jetzt schon Ewigkeiten dabei, ja, aber wenn man mal guckt, der ist, glaube ich, auch erst 24, aber hatte halt damals das Problem, dass er aus dem Development-Team, in dem er war, da quasi, ja, nicht mehr weitermachen konnte und ist dann bei BMC Profi geworden und das schon sehr, sehr früh, ich glaube, mit 21.
Ja, ja, ne, aber nichtsdestotrotz, also er ist 24 halt, ne, also da kann man, finde ich, auch mit, kann man ihm durchaus zugestehen, von manchen Situationen noch, auch wenn er wahrscheinlich abgezockter ist als ein anderer 24-Jähriger, aufgrund dessen, dass er schon lange dabei ist, ne, in manchen Situationen ist er immer noch dann derjenige, der ja vielleicht noch am besten zurechtkommt für sein Alter, aber im Grunde genommen dann auch oftmals, ja, wie soll man das beschreiben, ne, noch nicht die Routine oder die Abgeklärtheit, Abgezocktheit mitbringt, die ein älterer Fahrer vielleicht dann in der Situation hätte. Ja, also gewonnen, wie gesagt, Etappe Nummer 7 von Grüneweg, der grüne Weg, wie du mir eben zum Glück immer erklärt hast, dann Eselsbrücke sei Dank. Und um dann mal zu kommen, also zumindest ganz kurz, im Grunde genommen am Gesamtklassement hat sich an dem Tag nichts verändert. Wir sind bei Etappe 7 und es war dann immer noch Van Avermaet vor Gerard Thomas, TJ van Garderen, Alaphilippe, Gilbert, Jungels, Uran und so weiter und so fort. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Nächster Tag, 8. Warte mal, wo sind wir denn hier? Ich muss da kurz eine Kapitelmarke setzen, sonst muss ich wieder hinterher so viel suchen. Ich armer alter Mann. Nächster Tag war dann Etappe Nummer 8 von Dreux nach Amiens Métropole. Oui?
Ja, kann man so sagen.
Das klingt nicht sehr überzeugt, Thomas, wenn ich das sagen darf.
Dreux nach Amiens, ja.
Ja.
Amiens sagt man das, glaube ich.
Ja. Wie gesagt, entschuldigt uns bitte, wenn wir in der Hinsicht da manchmal.
Wir sind beide keine Franzosen.
Nein. Hattest du Französisch in der Schule? Also,
schon, ja, aber so lange hat es mich geärgert, bis ich es dann irgendwann abgebrochen habe.
Ich hatte es nicht eine einzige Minute Französisch in der Schule. Ich bin ja eher so aus dem altsprachlichen Bereich, dann habe ich mich durchgewurschtelt. Deswegen kann ich das als Entschuldigung sozusagen in den Raum werfen. Ich kann nichts dafür. Ich wurde mit Latein getriezt noch. Nun ja, 8. Etappe. Es lief im Prinzip auch wieder genauso auf den Sprint hinaus. Alle haben darauf gewartet und so kam es dann auch. Was man vielleicht für zu dem Tag noch zusätzlich sagen könnte.
Ja, es gab vor allem am Anfang gab es ja eine sehr, sehr witzige Szene. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Markus Burkhardt, der angegriffen hatte und hat dann aber auch von der Teamleitung die Order bekommen, sich wieder zurückfallen zu lassen, weil er der einzige Ausreißer dann gewesen wäre. Er hat kurz eine Pinkelpause eingelegt, stand dann am Straßenrand, hat auf das Feld gewartet und dann ja schon fast so ein bisschen höhnisch applaudiert.
Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Das habe ich übersehen, beziehungsweise, was war denn am Samstag? Da habe ich auch nur in Teilen geguckt. Insofern, nee, das habe ich nicht, nicht mitbekommen.
Wir können das an der Stelle vielleicht nochmal verlinken.
Du, jetzt warst du gerade weg. Kannst du das bitte nochmal sagen?
Wir können das an der Stelle vielleicht nochmal verlinken, ja.
Ja, das gibt's ja bestimmt. Wirst du den Link mir dann nachher nachreichen können?
Auf jeden Fall.
Aber ansonsten, was kann man zu der Etappe sagen, was ist groß passiert? Wie gesagt, ne, Marcel Kittel hat sich hinterher, ist er ordentlich im Bus, hat da mal seine Meinung kundgetan, war aber auch wahrscheinlich der Grund so ein bisschen die Frustration, die diese 8. Etappe bei ihm ausgelöst hat. Also er ist wieder mitgesprintet, beziehungsweise hat sich vorne gezeigt, ist aber auch mit Platz 15 ja, weit unter seinen Möglichkeiten geblieben, beziehungsweise hat sicherlich nicht das erreicht, was er erreichen wollte.
Nee, auf keinen Fall, aber über den Sprint müssen wir auch noch so ein bisschen sprechen, weil eigentlich, ja, sah es relativ gut aus, vielleicht für einen deutschen Sieg auch mit André Greipel, der, ja, da diesmal das richtige Timing scheinbar hatte, aber wurde so ein bisschen aufgehalten durch diesen Kampf, den er da schon fast geführt hat mit Fernando Gaviria. Mhm. Und ja, das führte letzten Endes dazu, dass beide ja, vor allem Gaviria nach mehreren Kopfstößen dann und leider auch André Greipel dann beide distanziert wurden.
Aber da muss ich jetzt mal nochmal nachfragen, weil dat auch dich insbesondere, weil du es wahrscheinlich besser weißt als ich, ich hatte gelesen, weil, ne, also die Sprintsituation, klar, die sind beide auf der linken Seite gefahren und dann war es so, dass auf einmal ja, Gaviria innen war, was heißt innen, also
da war nicht mehr so. Greipel hat ihm einfach das Loch nicht aufgemacht oder die Lücke nicht aufgemacht.
Genau.
Er hat seine Fahrlinie ja nicht in dem Sinne verlassen. Gaviria wollte durch eine Lücke fahren, die nicht da war und war sauer, dass Greipel ihm die nicht aufgemacht hat.
Genau, und er hat dann quasi nach rechts mit dem Kopf gestoßen. Greipel hat dann, finde ich, auch in einer Art schon fast Selbstschutz sich in der ähnlichen Art und Weise da hat zurückgehauen sozusagen. Ne? Also man könnte sagen, wie im Kindergarten, ne? Der eine hat gehauen, der andere hat zurückgehauen. Und ich fand im ersten Moment sehr, sehr bewundernswert, dass keiner von den beiden gestürzt ist, weil das war jetzt auch nicht ohne, also ne, da weiß man einfach im positiven Sinne, das sind echt Jungs, die wissen, wie man es macht. Ne? Also die wissen,
naja,
die beherrschen ihr Rad dermaßen gut.
Das ist phänomenal, wie die es ja manche Sachen im Sprint noch aussteuern.
Ja, genau. Also das war sehr spannend. Was ich allerdings nicht, ich versuche es auch gerade hier noch, während wir miteinander sprechen,
ja, was dann wohl auch noch bei der Distanzierung mit reingespielt hat bei André Greipel, dass er wohl so einen Kilometer vom Ziel, habe ich auch gesehen, gegen Nikias Arndt einen Rempler gemacht hat, der auch mit dazu geführt hat.
Also das wäre auch wirklich der eins, also weil wäre jetzt Greipel aufgrund dieser Situation distanziert worden, ne? Dann hätte ich echt ein Problem damit bekommen. Also, weil das hätte ich nicht als fair empfunden.
Ja, aber es ist, also wir wissen ja seit dem letzten Jahr, seitdem ist dann, also seit diesem Jahr gibt es ja eigentlich diesen Videokommissär erst und da sind jetzt plötzlich, werden Entscheidungen getroffen, die früher so in Sprints, glaube ich, im Nachhinein nicht getroffen worden wären. Also
da will ich widersprechen, ausnahmsweise mal. Also ich glaube schon, dass man da, also ich sage nicht, dass das zwingend passiert wäre, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch diese Geschichte im Nachhinein nochmal irgendwie zumindest diskutiert worden wäre. Und in dem Fall hätte ich dann auch ganz klar gesagt, Gaviria war eindeutig der auslösende Moment. Er hat, um auf das Kindergartenbeispiel zurückzukommen, er hat angefangen, Greipel hat sich mehr oder minder geschützt, hat deswegen so reagiert. Würde ich ihm, würde ich ihm jetzt völlig, also völlig freisprechen sozusagen. Das mit Nikias Arndt vorher, das habe ich halt nicht gesehen, das ist mein Problem. Ne, ob das jetzt auch sozusagen eine Verurteilung wert wäre oder.
Ja, es war halt ein leichter Rempler, aber ja. Es, für mich waren es also jetzt beides keine Szenen, wo ich jetzt beide unbedingt distanziert hätte. Mhm. Also das war unter den Sprintern und da ist ja keiner in Mitleidenschaft gezogen worden. Also es ist ja auch überhaupt nichts passiert. Beispielsweise der Ausschluss von Peter Sagan im letzten Jahr fand ja auch hauptsächlich auf der Grundlage statt, dass Mark Cavendish da wirklich schwer in die Bande gekracht ist.
Mhm. Ja, vielleicht muss man das wirklich, das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass man sozusagen, naja, einerseits schon, andererseits aber auch, Greipel sagt ja auch, die ganze Geschichte hat ihm schon ein bisschen an Fahrt gekostet, ne? Also
Auf jeden Fall, du hast es ja auch in der Wiederholung gesehen, dass also Greipel massiv dadurch an Geschwindigkeit verloren hat und vielleicht hätte er dann sogar den Sprint am Ende gewonnen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, durch die Distanzierung dieser beiden Fahrer ist dann immerhin John Degenkolb auf den dritten Platz gerutscht.
Ja.
Und Greipel, Nikias Arndt siebter.
Greipel hat sich dann auch ein bisschen ziemlich beschwert und gesagt, jetzt habe ich schon keinen Sieg, jetzt nehmen sie mir noch den zweiten Platz für etwas, was dann vielleicht auch nicht gerade ja, so unbedingt, also ne, bei Greipel, Gaviria, die Bestrafung finde ich völlig angebracht, bei Greipel weiß ich nicht, da kann ich mich einfach nicht zu äußern, weil ich das erste nicht gesehen habe. Aber wie du schon sagst, ne, Degenkolb Dritter und ich wiederhole mich, ich weiß die wortwörtliche Formulierung nicht, die der Chris beim letzten Mal getätigt hat und auch beim vorletzten Mal, aber er war ja vom Degenkolb so ein bisschen, boah, wie soll man sagen, hat ihn abgeschrieben, hatte nicht mehr viel auf ihn gesetzt, ne? Und an dem Tag hat man schon mal gesehen, okay, der kann vorne noch mitfahren, der kann auch mithalten und ja, ich glaube, die meisten.
Ja, aber generell, der zweite Platz bei den deutschen Meisterschaften war ja schon so ein erster Wink mit dem Zaunfall, dass es jetzt dann doch um die Form von ihm nicht so schlecht bestellt ist, wie man es nach der Tour de Suisse dann doch vermutet hätte. Und wenn man sich jetzt mal hier seine Ergebnisse anguckt in den Sprints, also dann, ja, 8., 9., dann 8., 6., 3., ja, also da hat er sich jetzt kontinuierlich vorne in den Top 10 bei den Sprintern, auch in den Flachsprints eingereiht, was ja eigentlich so gar nicht seine Stärke ist. Er ist eher jemand, der da etwas kopierteres Gelände bevorzugt und von der reinen Endgeschwindigkeit mit solchen Raketen wie Gaviria oder Grönewegen Sagan gar nicht mithalten kann.
Ja, also kommen wir dann, ich glaube mal, wenn, also kaum jemand.
Eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen. Ja, 20 Kilometer vor dem Ziel gab es ja da diesen, ich glaube es waren 14 oder 20 Kilometer vor dem Ziel, diesen schweren Sturz, dem beide Martins sozusagen zum Opfer gefallen sind.
Ah ja, stimmt, Daniel Martin und Tony Martin hat es dann geschmissen.
Genau,
ja.
Zum einen mal Tony Martin, der wirklich, also man kann sich den Sturz auch nochmal via Onboard-Kamera anschauen. Der ist wirklich voll über den Lenker abgeflogen und auf den Rücken gefallen, hat sich, glaube ich, einen Wirbel gebrochen sogar, musste dann die Tour de France beenden. Und Daniel Martin, der dann ja auch wie so eine Mumie quasi ins Ziel kam und aber den Schaden noch so einigermaßen in Grenzen halten konnte an dem Tag.
Ja, also der sah wirklich schwer gezeichnet und blutig aus. Stimmt, mit Tony Martin, das ja, das war schon was nicht so schön ist. Also ich glaube, wenn ich das richtig heute gelesen habe, auch 6 Wochen 6 Wochen erst einmal aus dem Verkehr gezogen. Ich denke mal, das nächste Ziel, was er dann für sich so das nächste, was er anstrebt, wird dann wahrscheinlich mal wieder die Weltmeisterschaft sein, ne? Also vorher wird wohl, wenn er bis dahin überhaupt fit werden kann.
Ja, das Zeitfahren wahrscheinlich am ehesten. Und die Saison ist dann ja quasi schon fast gelaufen, wenn er jetzt eigentlich 6 Wochen gar nichts machen kann. Das ist ja für einen Radprofi wie bei einem Ventilator, wenn du den Stecker ziehst. Also da kannst du nicht mehr viel in der Saison machen.
Ja.
Aber Daniel Martin hat an dem Tag ja 1:16 dann verloren. Und man dachte schon, als er denn da auch längere Zeit auf der Straße saß, irgendwie die Tour ist für ihn mal wieder beendet, weil es ist eigentlich, zieht sich auch so ein bisschen durch seine Tour de France-Karriere von Daniel Martin, dass er einfach so ein Pechvogel ist, der ständig, also jedes Jahr irgendwie in irgendeinen großen Sturz verwickelt ist und dadurch um seine Chancen im Klassement gebracht wird.
Auch nicht der erste und einzige, ne? Da wird dir gleich noch ein Name auch noch fallen. Ich würde sagen, lass uns direkt mal rübergehen zum heutigen Tag. Ich glaube, wir werden jetzt keinen spoilern, wenn wir am Anfang schon kurz mal jubeln und sagen, herzlichen Glückwunsch, John Degenkolb. Jeder, der das hört, wird es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Wenn jetzt einer zu Hause sitzt und sagt, nein, Sie haben es verraten, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber das muss man uns mal heute nachsehen. Wie hast du den ganzen Tag erlebt? Also wir haben kurz vorher drüber gesprochen. Du hast von Minute 1 dann vor der Glotze gehangen.
Ja, definitiv. Also ich habe mir das vom Start weg angeschaut und es war ja klar, schon, glaube ich, bei Kilometer 40 ging es dann auf dieses erste Pavé-Stück, dass davor halt ein massiver Kampf entbrennen wird um die Positionen und dass Ausreißer da wenig Chancen haben werden. Aber letzten Endes muss man ja sagen, auf diesen Pavé-Stücken ist wenig passiert. Das tragischste Ereignis spielte sich eigentlich schon auf der Anfahrt in Richtung dieser Pavé-Stücke ab.
Ja, also ich hatte das Glück, Pech, immer so ein bisschen reinschauen zu können, so nebenher lief es, bis ich dann komplett vom Fernseher weggerissen wurde, da dann aber in einer geistigen Kurzschlusshandlung auf Aufnahme gedrückt habe, um mir dann später den Rest in Ruhe und komplett anschauen zu können. Und das war justament in dem Moment, als es losging, also den entscheidenden Moment habe ich dann ausgewählt, um Pause zu machen. So, wir hatten ein kurzes kleines technisches Problem, sind jetzt aber wieder da. Ich hoffe, du auch, Thomas.
Ja.
Genau. Perfekt. Ich hatte kurz erzählt, dass ich quasi im richtigen Moment auf die Aufnahmetaste gedrückt habe und dementsprechend dann auch wieder da war. Das ist ganz fantastisch gewesen. Wie soll man es anfangen? Sollen wir es chronologisch so ein bisschen versuchen aufzudröseln?
Ja, genau. Also wir hatten ja gerade schon gesagt, dass eigentlich so das größte Opfer des Tages wurde ja eigentlich nicht auf dem Pavé, sondern schon auf der Anfahrt dahin gefordert, nämlich, ja, müssen wir leider mal wieder so sagen, wieder mal eine Tour de France, wieder mal Richie Porte, der rausstürzt.
Ja. Oh Mann, wir hatten ihn beide ja, wie soll man sagen, wir hatten ihn beide ja vorher so ein bisschen so als Favorit der Herz, also oder als Mitfavorit der Herzen gesehen. Und das tat mir dann echt leid, als ich das gelesen habe, beziehungsweise mitbekommen hatte. Was will man machen, ne? Also, aber ich habe gehört, Lance Armstrong hätte sich in seinem Podcast dazu geäußert, dass Richie Porte so ein bisschen auch die fahrerischen Qualitäten abhanden kommen, beziehungsweise er die nicht dafür hat. Vielleicht ist das so, vielleicht ist er einfach ein großer Sportsmann mit einem großen Motor, dem aber ein bisschen so das motorische Geschick auf dem Rad fehlt. Möchte ich aus der Distanz vielleicht noch gar nicht so beurteilen, aber er hat schon ein bisschen mehr Pech als andere und das tut mir einfach wahnsinnig leid. Also das war echt so.
Ja, aber das ist die Frage, ob das jetzt, also für mich kann es eigentlich fast nicht so viel Pech geben. Also das ist halt auch einfach, einfach irgendwo immer, ja, das fahrerisches Unvermögen irgendwo ist da, denke ich, auch ein bisschen vielleicht dabei, weil wenn du halt siehst, selbst ein Froome schafft es immer, sich aus dem Gröbsten rauszuhalten, auch wenn der selbst heute einmal gestürzt ist. Okay, wir haben den Sturz jetzt nicht gesehen, also ich habe auch gehört, dass er gar nicht selbst gestürzt ist, sondern da wohl mit einer Zuschauerin auch vielleicht kollidiert ist.
Okay.
Ja, aber es ist natürlich, wenn man so seine Karriere so ein bisschen durchguckt, ist es natürlich extrem bitter, wie dieser Verlauf bei seinen Grand Tours so zustande gekommen ist, weil wir haben es damals gesehen, das erste Mal, als er da auf Klassement fahren durfte, war eigentlich bei der Tour de France 2014. Da ist er mal ohne Sturz und allem drum und dran durch die erste Woche gekommen, aber dann lag er ganz gut und wurde dann aber quasi durch einen Magen-Darm-Infekt, glaube ich, zur Strecke gebracht. Dann ist er von Sky weggegangen. Das war, glaube ich, am Ende des Jahres 2014. Doch, da war er noch bei Sky, 2015. Ja, das war dann dieser besagte Giro, wo er in diesem Wohnwagen gewohnt hat und dann ja mit Knieproblemen ausgestiegen ist. Und ja, danach hat es ihn halt immer mit Stürzen irgendwie bei der Tour de France oder mit schlechten Tagen erwischt.
Ja, also es ist tragische Geschichte.
Aber es fällt auch auf, wenn du heute gesehen hast, beispielsweise TJ van Garderen, sozusagen der 1B-Kapitän von Team BMC, auch der ist ja durch einen Sturz zurückgebunden worden und der war meiner Meinung nach nicht auf irgendwie Pech zurückzuführen, sondern einfach fahrerisches Unvermögen.
Man hat auch zwischendurch gedacht, immer, da hatte ich so das Gefühl, vielleicht sind die auch einfach alle so, also das kennt man ja selber auch vom Fahren, ne? Dass man irgendwann nach langer Strecke vielleicht dann unkonzentrierter wird oder einfach, dass die körperliche Ermüdung dazu führt, dass man unkonzentrierter ist und vielleicht nachlässiger und etwas schneller was passiert. Ich meine, wir befinden uns noch in der 9. Etappe. Ich meine, wie soll das dann erst bei Etappe 15, 18, 20 aussehen? Aber vielleicht ist dieses ganze Kopfsteinpflaster-Gedöns heute dann doch für die Fahrer auch so schwierig, so mental schwierig gewesen. Weil irgendwann.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen,
wo fast in jeder Kurve irgendwo einer mal lag. Also ich möchte nur wissen, wie viel Greipel zweimal gestürzt hat er hinterher im Interview gesagt. Ne? Ich würde mal gerne wissen, wie viel Prozent der Fahrer heute sturzfrei durchgekommen sind.
Ja. Von den Favoriten weiß ich eigentlich nur Quintana, Valverde und Nibali, die es überhaupt gar nicht erwischt hat.
Ja, also das sagt ja auch schon einiges aus. Ne? Also,
ja, aber man kann sich da schon fragen, wie viel das irgendwo an der Nervosität oder auch teilweise am fahrerischen Unvermögen halt liegt.
Also
wir haben dann beispielsweise auch den Sturz von Chris Froome gesehen, der halt einfach Pech hatte in dem Moment, das lag nicht an ihm, kann man ganz klar so sagen, in der Linkskurve, als es auf das Pflaster raufging, ist vor ihm, glaube ich, Castroviejo war es, weggerutscht, also der hat einfach diese Kurve völlig falsch angefahren und war halt genau der Mann vor Froome. Froome konnte nicht mehr ausweichen und ist dann drüber gefallen. Aber dann sah man halt auch die Jungs, die es richtig drauf haben, beispielsweise ein Van Avermaet, der ist dann noch über so einen ja, halb in die Straße hängenden Baum rübergesprungen, einfach um diesem Sturz auszuweichen. Und die zwei, drei andere sind da auch noch so ganz akrobatisch vorbeigefahren. Also das ja, geht halt auch anders.
Das ist es halt, ne? Es gibt einfach Fahrer, die haben auch so eine Art, wie soll man das sagen? Und das sage ich dann immer, das habe ich überhaupt nicht. Die haben auch noch so ein bisschen motorisches Geschick. Ne, oder die ja, kommen auch, ne, so ein Sagan zum Beispiel, der ja auch vom Mountainbikesport kommt, ne, der ja dann, der einfach auch die Skills, wie man auch so schön sagt, hat, um in Situationen vielleicht instinktiv schnell und anders zu reagieren, als es jetzt dann ein Froome kann oder ein Port.
Ja, und eine Sache, die muss ich auch nochmal ansprechen, das war jetzt zwar am Anfang der Tour de France, aber wir hatten ja neulich einen Sturz von einem Fortuneo-Fahrer in der Ausreißergruppe, der halt da wirklich in dieser Chris Froome-Manier eine Abfahrt runtergefahren ist und sich dabei wirklich mal böse langgelegt hat. Mhm. Und das ist halt sowas, was man ja eigentlich schon fast verbieten müsste. Also bloß niemals nachmachen.
Nee, habe ich nicht geplant. Ja, aber ne, also der wird das auch nicht mehr machen. Ne? Und ein paar, und wenn man.
Weil ich gebe Brief und Siegel darauf. In der nächsten Zeit wird da irgendwas Schweres passieren. Also irgendwas Schwerwiegendes, weil da wird sich einer überschlagen, ich weiß es nicht. Das kann nicht gut gehen, so abzufahren.
Ich hoffe, du hältst nicht recht. An der wenigen Situation, wo ich das so sage, warten wir mal ab. Hoffen wir es nicht. Aber kommen wir weiter. Also die Pflasterstücke, jeder lag mal da, mal hier, mal dort. Irgendwo lag immer mal ein Fahrer rum.
Ja, und derjenige, der ja besonders, ich weiß nicht, ob es Pech war noch, betroffen war, war ja Romain Bardet.
Also der, glaube ich. Das war mehr als Pech. Also,
7 oder ich weiß nicht, waren's, ich habe es nicht mehr mitgezählt irgendwann.
Ich meine 5.
Unendlich viele Defekte hatte und ständig die Maschine getauscht hat. Aber man muss sagen, am Ende nur mit einem ganz knappen Rückstand auch reinkam. Also da hätte ich gedacht, der kassiert 4 oder 5 Minuten, nachdem ich den zweiten oder dritten Defekt gesehen habe. Also am Ende war es dann nur 7 Sekunden auf die Gruppe der Favoriten.
Und da gehört meiner Meinung nach auch wirklich Moral dazu, das dann noch durchzuziehen. Weil ich sehe gerade, also ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden, weil es mich selber so 5 Defekte. Man sah einmal auch ein sehr schönes Bild zwischendurch, wo die Kamera, wo er mal wieder dem hinterherhetzte, dem Feld. Und er so im Kopf schüttelnd davor, also.
Genau, man hat ihm das dann auch angesehen, dass er da richtig, richtig frustriert war. Aber da frage ich mich ja auch, wie kann das sein? Das ist ja auch kein Zufall mehr. Da muss ja irgendwas am Material völlig daneben gelaufen sein.
Ich weiß es nicht, ne? Also, wenn es jetzt ein Defekt gewesen wäre, ne? Also ich glaube, dass du bist Paris-Roubaix gefahren, ne? Also wenn einer von uns hier sich da in der Richtung auskennt, dann bist du das. Ich weiß nicht. Doch, das war Pech. Ich glaube, das war einfach Pech, weil es ist ja jetzt kein Team, also ich finde, die Anzahl der Defekte war eigentlich überschaubar im Vergleich zu Paris-Roubaix auch. Also ich glaube, die sind alle so, wie soll man sagen, im Zweifel auf Nummer sicher gefahren. Und
definitiv, und ich fand ja auch die Taktik von manchen ja, Klassementsfahrern da recht, also spannend. Beispielsweise ein Adam Yates und auch ein Daniel Martin, die haben es so gemacht, sind bewusst in diesen ersten Pflastersektor ganz hinten reingefahren, weil die halt wahrscheinlich gesehen haben, gut, jetzt kommen erstmal diese zwei Dinger, aber wir knallen da halt mit 60, 70 in diese Abzweigung rein und wenn es dann halt, vorne wird es zu eng sein, wenn es da halt knallt, gut, dann stürzen wir zwar nicht, haben einen kleinen Rückstand, aber das können wir dann locker wieder zufahren.
Mhm. Ja, und ich versuche gerade mal rauszufinden, welche, weil Platten, ne, ist ja jetzt natürlich der erste Gedanke, wer ist schuld, die Reifen, aber Suppliers and Partners von AG Dessert, die werden jetzt nicht mit Schrottmaterial, ne? Also ich gucke gerade, Kontinentalreifen, ne? Also, was haben die denn?
Ja.
Also die werden jetzt keinen anderen Reifen gehabt haben als die anderen, ne? Und Laufräder wird jetzt hier nicht, wird jetzt Mavic-Laufräder und Kontinentalreifen scheint mir da ja, die Auswahl gewesen sein. Der wird ja jetzt nicht mit den Ultrasports gefahren sein, ne? Ich frage mich, warum die Levi's als Ausrüster mit haben. Manchmal haben die schon komische Sachen dabei. ist er in Jeans gefahren? Ist das deswegen irgendwie?
Ja, ich weiß nicht.
Ich muss dir das mal schicken. Ich werde das an der Stelle auch verlinken. Ja, also wenn man sich da anschaut, wer dabei ist, also wer sozusagen offizieller Supplier of AG Dessert ist, da sind wirklich manche sehr suspekte. Ich sehe da einen großen Teddybären, ich sehe eine Frau mit Früchten auf dem Kopf, Zefal, machen die nicht so Töpfe und so? Ich weiß nicht. Also die haben da haben sie wirklich jeden mitgenommen noch.
Ja, apropos Töpfe, vielleicht sind die auch das, die Zeitfahrhelme von AG Dessert ausstatten. Haben wir im letzten Jahr auch schon mal drüber gesprochen, dass die mit so ja. Eierschalen rumfahren.
Genau, Eroi oder so heißen die der Helmhersteller. Ach, stimmt, das war ja im letzten Jahr. Ja, genau, als nicht kritisch waren mit Ekoi. Designed in a wind tunnel for sprinters. Time trial helmet designed and tested in no compromise wind tunnel testing to eke out the best performance on individual or team trials. Anscheinend machen sie sich schon Gedanken. Nun ja, ich finde die Fahrräder aber ganz schön von Factor, falls wir das mal hier so auch am Rande erwähnen können sollen wollen.
Definitiv.
Ja, also der hat wirklich einfach Scheiße am Bein gehabt, muss man mal sagen am Tag.
Ja, und eine Truppe, die sich echt erstaunlich gut geschlagen hat, war die Movistar-Mannschaft. Also man hat die zwischendurch dann auch vorne in der Führung gesehen. Valverde, Quintana und Landa sind da eigentlich unbeschadet übers Pflaster gekommen, bis auf Landa, der sich irgendwie, glaube ich, 20 Kilometer vom Ziel an dem Hinterrad seines Vordermanns durch eine Unaufmerksamkeit aufgehängt hat, dann gestürzt ist und dann da die ganze Zeit so ein bisschen hinterhergedackelt ist. Mhm. Aber Quintana und Valverde, da muss man, von Valverde hat man es gedacht, ja, der ist da ja bei den Klassikern auch schon immer ganz ordentlich, du warst auf Landerin vorne rumgeknattert, aber von Quintana, dass der da so gut übers Pavé kommt, Chapeau.
Ja, also ne, insgesamt, ne, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die ja, die hatten vielleicht einfach das Glück, was ein Bardet nicht hatte, ne? Das muss, also, ich will nicht sagen, dass diese Etappe heute ein reines Glücksspiel war, ne? Weil am Ende des Tages waren schon die vorne, die man auch vorne hätte erwarten können. Aber, mein Gott, ne? Hätte Quintana jetzt irgendwie zwei Platten dazwischendurch gehabt, durch dumme Umstände, wäre vom Ganzen frustriert gewesen. Dann hätte der Tag auch ganz anders ausgehen können, ne? Und so hatten die einfach vielleicht mal das Glück, was sie an anderen Tagen nicht haben. Und das, gehört
ja, der hat sein Pech wahrscheinlich schon mit den zwei kaputten Laufrädern auf der ersten Etappe aufgebraucht.
So, genau, das kann es ja sein, ne? Also, aber dann hat Bardet ab sofort, also in diesem Jahrzehnt, nichts mehr zu erwarten an mich. Arme Tropf. Ja, kommen wir dann, glaube ich, mal zu der entscheidenden Szene, die sich so etwa, wie ich eben sagte, als ich auf die Aufnahme gedrückt habe, 15, 16 Kilometer vor dem Ziel abspielte, und zwar...
Ja, eine kleine Sache würde ich vielleicht noch anmerken,
ja?
Was ich bemerkenswert fand, dass teilweise Verpflegungen von, also teamübergreifend stattfanden. Ich habe beispielsweise einmal Peter Sagan, ich weiß nicht mehr genau, welche Mannschaft das war, aber an einem anderen Teamauto gesehen, und der hat sich da ein Bidon geholt, und Nibali beispielsweise hat einen Bidon von einem Astana-Pfleger bekommen.
Ah, okay. Nee, das habe ich gar nicht, das habe ich nicht wahrgenommen. Also das habe ich nicht gesehen.
Ja, aber es ist bemerkenswert, ja, dass da auch, also teamübergreifend dann geholfen wird.
Nee, der Armstrong hätte doch früher einfach dem Ulle ein bisschen Abführmittel ins Wasser getan oder so etwas. Also klingt blöd jetzt, ne? Aber wenn man das wirklich mal so durchdenkt, da gehört ja schon ein gewisser Vertrauensvorschuss dann dazu.
Definitiv, ja.
Weil in der heutigen Zeit, also nicht, dass das dann noch irgendwie als Ausrede benutzt wird, ne? Also nicht, dass jetzt irgendwie Nibali in den nächsten Tagen irgendwie auffällt mit irgendeiner Probe und er sagt dann, ja, Entschuldigung, ich habe doch hier die Flasche vom Vogelsang.
Wer weiß, ja, aber
glaub nicht, dass die nicht auf so eine Idee kommen würden.
Was willst du halt anderes in der Situation machen, wenn du vielleicht keinen Helfer dabei hast, dann musst du halt ja die anderen Mannschaften um Verpflegung anbetteln.
Ja, aber es gab ja noch immer, die Neutralen haben ja auch, glaube ich, immer so ein bisschen was hinten drin.
Diese Getränkemotorräder, ja, genau. Da hat man heute auch mal gesehen, dass die eigentlich ganz nützlich sind.
Ja, endlich mal. Ja, und dann 15, 16 Kilometer vor Zieldurchfahrt kam die entscheidende Attacke. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wer von den dreien sie gesetzt hat. Es setzten sich auf jeden Fall Lampert, Van Avermaet und Degenkolb ab.
Ja, es war Yves Lampert, der das Tempo da in enorme Sphären gehievt hat. Und ja, Greg Van Avermaet, John Degenkolb, die waren aufmerksam, sind dran geblieben. Und dieses Trio hat sich dann vom Rest absetzen können. Ja, und dadurch, dass hinten natürlich ja keiner so richtig Interesse hatte, dann nachzuführen, weil Quickstep war vorne vertreten, BMC war vertreten, Trek war auch vertreten, die sonst noch als Karte Nummer 1b Jasper Stuyven gehabt hätten. Ja, dadurch fiel das halt ein Momentchen still und dann waren die halt mit 20, 30 Sekunden weg und da hat sich das sukzessive dann vergrößert, der Vorsprung.
Genau, also es war zu keinem Zeitpunkt mehr, ne, also es man war sich relativ, also ich fand es zumindest, dass man sehr, sehr schnell sicher sein konnte, dass das, dass die entscheidende Attacke war und dass die auch so durchkommen werden. Und so kam es dann ja auch. Ja, und dann, was ich erstmal, schlecht informiert, wie ich nun mal manchmal bin, ich hatte in dem Moment noch gedacht, dass die ins alte Stadion reinfahren. Das wusste ich nicht. Ne? Das hatte ich auch gehofft.
Hätte ich auch gedacht, bis vor kurzem, bevor ich dann am Tag vorher traurig festgestellt habe, dass dem nicht so ist und das Ziel außerhalb der Betonbahn ist.
Ja, schade, schade, schade. Also ich habe auch nicht wirklich verstanden, warum. Also was ist da für ein Grund?
Ja, gut. Also es hieß jetzt auch irgendwie Sicherheitsbedenken, dass sie nicht wollten, also dass sie Angst hatten, dass wirklich eine ganz, ganz große Gruppe noch ankommt, aber ja, letzten Endes können wir ja mal schauen, gesprintet haben dann letzten Endes in dieser Gruppe hinter diesem Trio waren das so 25 Fahrer. Also das wäre ja für so eine Bahn noch erträglich gewesen.
Absolut. Und also ich weiß nicht, den ganzen Tag das Kopfsteinpflaster da zuzumuten, ja, also das können sie, aber dann sich auf einer Bahn vernünftig verhalten können sie nicht, finde ich auch ein bisschen albern. Und ich hätte das, glaube ich, als Fahrer, ne, stell dir mal vor, jetzt so ein Fahrer wie Quintana, der wird doch niemals wieder in die Situation kommen, dass der da vielleicht mal reinfahren kann. Und das fand ich einfach irgendwie ein bisschen schade. Also das habe ich mir anders vorgestellt sozusagen, was jetzt nicht wirklich schlimm ist für mich, für die, aber ne, schade. Und also im Grunde genommen, da hatte ich ein bisschen Sorge. Also ich glaube, wenn man vorher gesagt hätte, die drei kommen da an, Degenkolb war jetzt schon derjenige, der ganz gute Karten hatte, so in der, wie soll man sagen, er hat Paris-Roubaix schon mal gewonnen, er kann solche Tage, aber auch niemand hätte jetzt irgendwie sich gewundert groß, wenn es jetzt einer von den anderen Fahrern geworden wäre, oder? Also das waren ja alles...
Ja, doch schon, weil Degenkolb war eigentlich der haushohe Favorit, weil Lampard und Van Avermaet, die sind halt im Sprint niemals so schnell wie John Degenkolb, der in einem Massensprint auch nochmal Dritter, Vierter wird. Mhm. Also die haben nicht die Endgeschwindigkeit, diesen Turbo, wie ein John Degenkolb hat. Aber
man muss vielleicht im Hinterkopf behalten einfach auch, ne, dass er jetzt auch schon irgendwie mal ein paar schlechte Tage hatte. Ne? Und ein Lampard oder ein Van Avermaet mit vielleicht 100% können dann einen Degenkolb mit zu erwartenden 90-80% oder so schon
klar, so ein Sprint nach so einer Etappe, wo die Müdigkeit dann doch enorm ist, ist natürlich was ganz anderes, als wenn die beiden oder die drei jetzt irgendwie nach einem 80 Kilometer Ausreißversuch irgendwie über flache Straßen mit gutem Teer zusammen auf die Zielgeraden einbiegen würden. Mhm. Aber man muss John Degenkolb da auch mal loben, der das sehr gut gemacht hat, weil die beiden Van Avermaet und Lampard haben so ein bisschen versucht, ihn da auch in eine Falle zu locken oder ihn da nervös zu machen, haben ihn da 1 Kilometer vor Ziel quasi schon in die erste Position geschoben und so ein bisschen Druck gemacht, dass er doch den Sprint bitte jetzt schon lancieren soll, so ja 600 Meter vom Ziel gefühlt irgendwie. Ja. Hat er aber zum Glück nicht gemacht, sondern ist da cool geblieben und ja, hat dann von der Spitze ganz, ganz souverän gewonnen.
Ich hatte aber ein bisschen Sorge, ne? So nach dem Motto, oh, von vorne den Sprinter anfahren. Ich meine, er hatte wahrscheinlich die Information oder er war einfach, ist abgeklärt genug, dass er wusste, okay, im Vergleich zu den anderen sind wir weit genug vorne. Ne? Ich brauche jetzt nicht, da brauche ich keine Sorge haben, dass nochmal jemand rankommt. Aber ich dachte schon so, oh, ob das von vorne, ne? Wenn er nicht ganz bei der Sache, also wenn er nicht bei 100% ist und dann einer von hinten noch drankommt, also.
Ja, aber du hast ja gesehen, die Form ist halt Bombe und da hat selbst dann Van Avermaet keine Chance mehr, irgendwie vorbeizufahren.
Und man muss sagen, also das war, wenn man die Bilder so, die, wenn man sich es gegönnt hat, nochmal länger drauf zu bleiben, die nächste so 10 Minuten, Viertelstunde noch dran geblieben ist, der war schon wirklich fertig mit den Nerven vor Glück. Also im positivsten Sinne, der war wirklich, 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 also das ist für mich auch das Emotionale am Sport, ne? Also der war einfach sehr, sehr glücklich.
Ja, vor allem nach dieser Geschichte war es ihm ja zu gönnen. Also er war ja schon ganz, ganz oben. Er hat ja immer gesagt, Paris-Roubaix ist für ihn das Größte. Wenn er das mal gewinnt, hat er geschafft. Aber danach, natürlich nach diesem Unfall, nach dieser Kollision mit dieser englischen Autofahrerin da in der Nähe von Alicante, ja, hätte seine Karriere ja eigentlich auch zu Ende sein können oder es hätte noch schlimmer ausgehen können. Aber danach ist er eigentlich nie wieder so richtig auf dieses Niveau gekommen. Vielleicht auch immer bedingt durch so ein bisschen Pech in der Vorbereitung. Und ja, jetzt hat er gezeigt, dass er sich dann wieder ganz nach oben rausgearbeitet hat. Und ja, also es ist ihm
läuft
absolut zu gönnen. Und er ist jetzt einer, gehört jetzt zu diesem elitären Kreis von Fahrern, die beim Giro, bei der Tour und bei der Vuelta Etappen gewonnen haben.
Mhm.
Und er war ja in den letzten Jahren schon immer ganz nah dran an so einem Etappensieg
der
Tour.
Eben.
Und wenn ich dran denke, beispielsweise 2015, diese Etappe nach Cambrai, als Tony Martin da übers Kopfsteinpflaster ins gelbe Trikot gefahren ist und den Sieg geholt hat, da war er ja auch Zweiter.
Mhm. Ja, und ich glaube, es gibt kaum einen Fahrer, der ihm das nicht irgendwie gönnt. Ich habe hinterher noch irgendwie so den einen oder anderen Tweet gesehen, ich weiß nicht mehr einen, von wem das war, von einem Fahrer aus einem anderen Team, der aber auch in diese Unfallgeschichte mit dabei war, der aber dann jetzt das Team gewechselt hat, ich weiß nicht mehr, wohin er gegangen ist, und der auch wirklich gesagt hat, so nach dem Motto, hier, bin zwar jetzt bei einem anderen Team, aber die Geschichte von damals war was Besonderes und zusammen das erlebt und deswegen alles Gute und so weiter, herzlichen Glückwunsch, verdient und bla bla bla. Ne? Also das ist ja so eine Geschichte, die auch Sportler teamübergreifend irgendwie da so,
wie soll man sagen,
nachhaltig zusammenschweißt.
Wir haben ja bei den letzten Austragungen oder ich glaube bei der Tour-Vorschau sozusagen immer darüber gerätselt, vielleicht schon so ein bisschen, ob das jetzt vielleicht auch eine mentale Sache bei ihm ist, dass er da nicht zurück in die Form findet, die er mal vor dieser Verletzung oder vor diesem schweren Unfall hatte. Und vielleicht war das ja jetzt wirklich mal wieder so dieses Erfolgserlebnis, was er auch mental einfach mal gebraucht hat, um wirklich wieder auf dieses Level zurückzukommen. Das, denke ich, kann schon ein Dosenöffner gewesen sein.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, da bin ich bei dir, ja, auf jeden Fall.
Und er hat jetzt natürlich in Sachen Vertragsverhandlung, also ich sehe jetzt, also ich weiß nicht, ob es jetzt so richtig ist, aber dass er auch noch bis 2019 bei Trek Segafredo Vertrag hat, aber natürlich war da auch ein immenser Druck da, denke ich, jetzt Ergebnisse liefern zu müssen, weil er hat in dieser Saison zwar schön und gut, wenn du irgendwie die Trofeo Campos, Poderes, Filanic, Cesalines gewinnst und die Trofeo Palma, aber doch kein großes Ergebnis eingefahren und mit dem Gehalt im Rücken war da doch der Druck enorm, jetzt mein Ergebnis abliefern zu müssen.
Wobei, also Degenkolb wirkt auf mich zumindest als jemand, der mit so einem Druck gut umgehen kann. Und wie ich eben schon mal meinte, er bemüht sich auch im Radsport so viel wie möglich für den Radsport auch zu tun. Diese Guilty 76-Geschichte da, die er in Frankfurt mit begleitet, aber zumindest da so ein bisschen engagiert ist auch wahrscheinlich, ne? Aber der das so hier und da mal durchblicken lässt. Also ich finde das eine echt schöne Sache. Und deswegen umso mehr, also wie gesagt, ich glaube, es gibt wenig Fahrer, die ihm das heute nicht gegönnt haben. Oder zumindest auch Konkurrenten, die sagen, alles klar, das geht schon klar, dass der das jetzt gemacht hat. Ne? Also sehr, sehr schön.
Und ja, aber wer hätte das gedacht? Also bei André Greipel und Marcel Kittel dabei, dass John Degenkolb den ersten deutschen Etappensieg einfährt.
Das stimmt. Und ich hatte Greipel ja heute auf der auch auf der Rechnung. Ich hatte ja meinen Tipp, weiß ich, ob du es beim letzten Mal gehört hast, war André Greipel, ist jetzt Achter geworden nach zwei Stürzen, also auch gar nicht so falsch gelegen. Ne?
Absolut also formidabel. Und er hat ja dann den Sprint aus dieser großen Gruppe noch heraus gewonnen. Und da sieht man halt auch, dass er dann wahrscheinlich, ja, doch ein ganz, ganz heißer Kandidat für den Etappensieg gewesen wäre dann diese Gruppe nicht vorne rausgefahren. Aber er hat es dann ja auch hinterher gesagt, sie waren dann von Lotto Soudal scheinbar nur noch zu zweit in dieser Gruppe und da war es dann einfach nicht mehr möglich, im Finale das zu kontrollieren und die drei irgendwie wieder zurückzuholen.
Mhm. Nils Pollitt, auch vielleicht noch erwähnenswert, auf dem 12. Rang mit wirklich einer hervorragenden Leistung. Gaviria aber auch mit 13, also da waren da waren schon die richtigen Leute vorne. Ne? Sagan erinnerte mich so ein bisschen an, ich weiß nicht mehr, irgendein Rennen aus dem Frühjahr, ich glaube im letzten Jahr, wo sich auch alle angeguckt haben und gedacht haben, ich glaube vielleicht sogar bei dem Rennen, wo Degenkolb gewonnen hat, Paris-Roubaix, Sagan war so ein bisschen in der Situation, er wollte gerne nachfahren, ist immer nicht weggekommen und keiner wollte ihn unterstützen.
Ja, Problem war halt einfach in der Situation, dass die anderen großen Teams ja jeweils einen Fahrer vorne hatten. Trek hatte einen vorne, Quickstep hatte einen vorne, ja, und auch BMC, und somit war Sagan da recht isoliert.
Ja, ja, also er hatte niemanden, der ihm helfen wollte, und stand so ein bisschen auf, tat mir fast schon ein bisschen leid, ne, weil er, ja, so ein bisschen zwischen den Stühlen da gefahren ist, wie man so schön sagt, fälschlicherweise. Mhm. Also blöde Situation für ihn. Aber insgesamt ein toller Tag für den Radsport, ne? Also abgesehen das einzige, der einzige Wermutstropfen, der Ausfall vom Port, aber ansonsten sind ja auch alle relativ schadlos durchgekommen, ne? Also es gibt
ja, Zeit verloren haben ja letzten Endes jetzt nur, also ja, marginal, Mikel Landa, Romain Bardet, 7 Sekunden auf die anderen Favoriten.
Uran.
Und Rigoberto Uran, ja, 1:55 nach dem Sieger reingekommen. Der hat natürlich eine kleine Packung bekommen, aber da sieht man auch mal so den Unterschied zwischen diesen Mannschaften, also Movistar, die da irgendwie mit 2 Mann es geschafft haben, Landa wieder auf 7 Sekunden an die Gruppe ranzufahren, und Uran war ja zwischenzeitlich fast wieder in der Landa-Gruppe drin. Und die mit der halben, ja, EF Education Mannschaft haben es nicht geschafft, ihn da ordentlich wieder in Schlagdistanz zu bringen, sodass er heute einiges an Zeit doch auf der Straße gelassen hat.
Muss aber vielleicht auch noch erwähnen, TJ van Garderen, der von Rang 3 auf Rang 30 zurückgerutscht ist, ne?
Genau.
Den hat es auch nicht erwischt.
Sehr, sehr schade natürlich auch Egan Bernal, der zwischenzeitlich auch gestürzt war, 16 Minuten am Ende verloren.
Mhm. Ja. Also BMC heute wirklich, wirklich, wie soll man sagen?
Arg gebeutelt.
Ja, nicht den besten Tag, nicht den besten Tag erwischt. Kommen wir, damit wir wissen, wo wir uns befinden, gerade wieder, Gesamtwertung, wie gesagt, bis auf der eklatanteste ist wohl TJ van Garderen mit seinem starken Verlust und Rigoberto Uran. Ansonsten hat sich da in den Top 10 überhaupt nichts getan. Da hat es kaum Verschiebungen gegeben. Grüne Trikot auch, ne, also hat sich eher verfestigt noch in den ganzen Tagen. Sagan von Gaviria und Groenewegen, der jetzt so ein bisschen aufgekommen ist, aber da ist der Sagan, also mit 300 Punkt, 299 zu 218 schon ganz ordentlich. Andersen weiter auch im weißen Trikot, auch das. Oh, da ist noch eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Wie heißt er noch gleich? Der Skyfahrer, der Junge, den wir auch auf dem weißen Trikot-Trip gesehen haben.
Bernal.
Bernal, genau. Der hat heute auch ordentlich einen
Reihe. Genau, habe ich ja gerade gesagt. Der hat 16 Minuten.
Ja, ja, ja.
Aber der war ja auch vorne dabei und ist dann gestürzt. Aber was ich bemerkenswert fand, dass Sky dann auch 2 Fahrer tatsächlich zurückbeordert hat, um ihm zu helfen. Also das zeigt dann doch schon, dass der gewisse Erwartungen da hat.
Entschuldigung, ich hatte einen anderen Fahrer im Hinterkopf, als du darüber gesprochen hast.
Und erstaunlich auch natürlich, dass ein Daniel Martin mit diesen Verletzungen, die er sich gestern zugezogen hat, da bei den Favoriten vorne angekommen ist.
Der ist halt ein Hund. Ne?
Und so wie ich es gesehen habe, unser Held sowieso, Lawson Craddock, der mit diesem halb durchgeschossenen Schulterblatt da schon die ganze Woche rumfährt, ist tatsächlich mit einem Rückstand zwar von 16:09, aber in der Gruppe unter anderem mit Marcel Kittel reingekommen.
Ja. Der Chris meint ja, dass wir jetzt, wenn er das geschafft hat, dann schafft er die ganze Rundfahrt. Was meinst du dazu? Also ich war da noch ein bisschen pessimistischer, weil so die Berge rauf ist auch nochmal eine Nummer, die man fahren muss.
Definitiv, ja, aber jetzt also denke ich, wenn du da übers Kopfsteinpflaster kommst, dann und gute Form hast, dann denke ich, kann er es packen. Definitiv.
Mhm. Ruhetag wird er wahrscheinlich jetzt auch erstmal herbeisehnen und dann gucken, wie er wieder in Tritt kommt. Bergtrikot hat sich heute natürlich, ich weiß gar nicht, ob es heute überhaupt Punkte gegeben hat am Bergtrikot.
Ich glaube, es gab keine einzige Bergwertung.
Genau, also hat sich nichts getan. Und dann bedarf es vielleicht, bevor wir jetzt noch auf die Aussicht kommen, wie es in den nächsten
Tagen. Ja, ein Blick Tag vielleicht noch auf die Gesamtwertung.
Haben wir das nicht gemacht angefangen?
Doch, hab ich da. Nee, aber so bei den Favoriten, wenn man mal schaut, Platz 5. Alejandro Valverde, wo so eigentlich der erste Top, ich will nicht sagen Top-Favorit, aber Favorit schon.
Engerer Favoritenkreis, ja.
Genau, bis Platz 15, Tom Dumoulin, sagen wir jetzt mal, ist alles im Bereich von 32 Sekunden noch. Mhm. selbst ein Romain Bardet hat nur 2 Minuten 32 Rückstand, also 1:01 auf Valverde. Das ist alles noch sehr dicht beisammen, was man ja jetzt überhaupt gar nicht vermutet hätte. Man hätte ja erwartet, dass da dann doch schon vielleicht der eine oder andere Minutenabstand da ist nach dieser Etappe.
Ja, also insgesamt, ne, abgesehen jetzt von dem wirklich sehr, sehr bedauernswerten Verlust von Richie Porte, eine Rundfahrt, ne, nach 9 Etappen noch alle Favoriten sonst, also ne, von den, und wir haben ja einen sehr breit gefächerten Favoritenkreis, alle noch drin und alle in einem sehr engen Zeitfenster, wie gesagt, bis auf den armen Richie, was ja auch insgesamt für die Spannung sehr förderlich ist. Ne? Also ich finde, das wird eine sehr, oder scheint eine sehr spannende Tour zu werden.
Ja, zumal es ja jetzt erst richtig losgeht. Also jetzt beginnt ja ab Dienstag eine komplett andere Tour de France.
Ja. Machen wir doch jetzt da einfach direkt mal die Voraussicht, wie es so weitergeht. Morgen, wie gesagt, Ruhetag und dann geht es dann auch direkt, ich kann mir das nicht merken, das sind die Alpen. Ne? Die Alpen werden dieses Jahr zuerst gefahren.
Genau.
Geht es sozusagen in den Nordosten, fast schon an in Richtung der Schweiz mit der Etappe von Albertville in Annecy nach La Grand Bornand oder irgendwie so ähnlich ausgesprochen.
Le Grand Bornand, ja.
Ja. Und ich bin gespannt, ne? Also das ist jetzt mit insgesamt 1, 2, 3-mal erste Bergwertung, einmal vierte, ein Ost-Kategorie-Berg dabei, der allerdings für eine Ost-Kategorie relativ kurz ist, ne? Aber dafür einigermaßen steil.
Ja, es ist, glaube ich, auch dieser Anstieg mit Schotter.
Ah, okay. Monde du Plateau de Gliré.
Ist aber das Problem natürlich, dass es relativ weit vom Ziel weg ist.
Ja, ja.
Aber generell ist es natürlich eine brettharte Alpenetappe. Dreimal erste Kategorie, einmal Ohr-Kategorie. Also ja, das wird schon so ein richtiger erster Test. Und man darf gespannt sein, ob sich da eventuell auch in dieser letzten Abfahrt jemand aus dem Fenster lehnt. Danach geht es eigentlich nur noch 3-4 Kilometer maximal unten flach ins Ziel nach Le Grand Bornand.
Könnte auch eine Etappe für, finde ich zumindest, für Leute sein, die wirklich ausreißen wollen. Oder na, vielleicht könnten die Movies auch mit ihrer Dreierspitze da mal an dem vorletzten Einserberg, ne, dann gibt es ja noch eine kleine, zwischen den letzten zwei Bergen gibt es eine kleinere Abfahrt, die so 5-6 Kilometer lang wahrscheinlich sein wird. Ne, dass man irgendwie versucht, eine Etappe am vorletzten Berg zu setzen, über die Abfahrt runterkommt, um dann vielleicht Schwung mitzunehmen, eine Relaisstation-Prinzip und so weiter, bla bla. Das könnte eine spannende Geschichte am Ende werden. Kann aber auch sein, dass sie alle gemeinsam einfach rüberfahren, weil sie nach dem Ruhetag und den Tagen, die danach kommen, noch nicht alle Körner verschießen wollen.
Ja, das sind viele verschiedene Szenarien denkbar auf der Etappe. Und ja, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen durchgeschaut, wer denn dann vielleicht, weil das Rennen um die Bergwertung wird ja auch jetzt komplett neu ausgefahren. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass beispielsweise so ein Fahrer wie Caruso, der ein super Rundfahrer auch ist, oder ein Fahrer wie Van Garderen, halt BMC, die jetzt schon einiges an Rückstand haben, sich da auch Hoffnung machen, in die Fluchtgruppe zu kommen, um dann im Bergtrikot anzugreifen.
Interessanter Gedanke, vor allen Dingen für Van Garderen. Ja, sehr, 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 oder auch, wen habe ich denn hier? Ja, okay. Es kann natürlich auch nur von einem Team kommen, der keinen richtigen Kapitän noch vorne mehr hat.
Ja, BMC, die haben ja jetzt, also die haben zwar noch das gelbe Trikot, aber die haben natürlich...
Ja, ja, die können ab morgen, die können eigentlich ab morgen den Laden dicht machen. Also natürlich nicht, aber die können nur noch auf Etappensiege oder vielleicht ist das auch in der Tat eine Möglichkeit.
Und du musst ja überlegen, in der Mannschaft fahren ja alle Fahrer um den neuen Vertrag, weil die Mannschaft wird es ja wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht mehr geben.
Nicht, dass die sich da auch noch alle komplett selbst zerfleischen. Also,
ja, und du hast ja dieses Phänomen beispielsweise 2015 mit der IAM-Mannschaft gesehen, als dann plötzlich ein Pantano irgendwie 2 Etappen abgeschossen hat und die richtig, richtig stark waren. Also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass einer von denen sich da Hoffnung auf das gepunktete Trikot macht.
Mhm. Welche Teams hätten wir denn noch so, also die da so eine Rolle spielen können? Ich meine, Mitchelton Scott, Adam Yates ist also als Kapitän noch, Team Dimension Data auch, aber da ist jetzt keiner dabei, den man so ins Berg, am Berg gut einschätzen würde. Na, das könnte interessant werden. Lotto Sudal ist mit Roglic immer noch zu nah dran. Ja, sonst könnte, oder so.
Meinst du Lotto Jumbo?
Ja, genau. Das habe ich mir von meiner Kleinen abgeguckt, die verwechselt die auch immer.
Ja, aber Lotto Sudal natürlich, die haben natürlich keinen Mann fürs Klassement und da heißt es dann, denke ich mal, feuerfrei für Thomas de Gent, der schon ordentlich Rückstand hat und dem natürlich auch mal so ein Ausreißer-Cup zuzutrauen ist.
Wen haben wir denn noch hier? Da kenne ich die Fahrer zu wenig. Also von Vonti Group, Robert. Naja, wir sind gespannt.
Ja, beispielsweise so ein Guillaume Martin, der in der Nachwuchswertung da vielleicht noch eine Rolle spielt. Wäre halt auch so einer, ein richtig junges Talent, der sich da vielleicht auch mal versuchen könnte in Sachen Bergwertung. Aber generell diese Nachwuchswertung finde ich jetzt halt extrem schwierig zu, vorauszusehen.
Warum? Also.
Na, ich denke nicht, dass Søren Krag Andersen das behaupten kann.
Das glaube ich auch nicht. Und danach kommen halt innerhalb der ersten, ne, also der Abstand von Rang 2 zu Rang 6 ist halt alles innerhalb von 3 Minuten, ne? Das heißt, da kann noch viel passieren.
Ja, aber das ist halt auch die Frage. Pierre Latour beispielsweise wird noch für Romain Bardet helfen müssen. Ja, natürlich. Der wird nicht extra explizit auf dieses Klassement fahren dürfen, solange Romain Bardet noch in Schlagdistanz zum gelben Trikot ist.
Man muss und halt dann gucken, wie wird Bardet jetzt mit den neuen Vollgummireifen zurechtkommen, die sich sicher drauf machen werden.
Ja, und dann hast du halt so Fahrer dabei. Thomas Boudard ist halt auch eher ein Sprinter. Magnus Cort Nielsen, Sprinter. Stefan Küng, ein ausgezeichneter Rouleur, kann aber nicht super in den Bergen fahren. Nils Pullitt ist, wie wir wissen, auch kein ausgewiesener Bergfahrer. Dann Egan Bernal ist ein super Bergfahrer, hat aber A, jetzt schon 16 Minuten Rückstand und B, wird er dann im Team knechten müssen.
Na, aber wenn sie ihn heute mit 2 Fahrern rangeholt haben, wieder so, ob er da so nur den Knecht spielen kann, also 16 Minuten sind jetzt viel. Aber wie du schon sagtest, ne, die Sprinter nehmen jetzt mal außen vor genommen. Also es könnte auf jeden Fall eine interessante Wertung werden.
Ja, es ist dann
Bernal immer noch so vom ersten Tag habe ich dem immer noch im Game, ne, als er auch gestürzt war und alleine, nicht alleine, aber ne, als er alleine führend eine Gruppe wieder herangeführt hat, ne, das fand ich wirklich beeindruckend. Also wie der da auf dem Rad saß, mit welcher Kraft und so weiter. Der Junge hat mich wirklich beeindruckt da. Also im wirklich allerpositivsten Sinne. Deswegen halte ich gerade von ihm sehr, sehr große Stücke. Und er hat ja auch schon mal, er hat der Tour de Normandie die Jugendwertung gewonnen bei der Amgen Tour.
Ja, die Kalifornien-Rundfahrt gewonnen.
Kalifornien-Rundfahrt, wollte ich gerade sagen, ne? Kalifornien-Rundfahrt gewonnen. Was hat er noch? Katalonien, ne, da hat er nicht gefinisht. Was hat er dann noch? Kolumbien eine Rundfahrt gewonnen. Also der scheint ja echt.
Ja, da muss man jetzt dann aber halt dann mal sehen, wie sehr ihn da dieser Sturz in Mitleidenschaft gezogen hat.
Er kann auch schnell gut Einzelzeit fahren, sehe ich gerade. Ne? Also die kolumbianische Einzelzeitmeisterschaft ist jetzt wahrscheinlich nicht das Maß aller Dinge, ne? Aber da muss er halt auch erstmal gewinnen.
Ja.
Ne, da ist auch, ne, da ist der Einbeinige der König der Beinlosen. Nee, bin ich gespannt. Also der ist für mich jetzt so ein neuer Fahrer, dem ich auch gerne mal die Daumen drücken möchte für diese Wertung. So, also morgen so eine, übermorgen, muss man natürlich sagen, schon eine recht schwere Etappe. Dann
aber die Etappe dann danach?
Von Albertville nach La Rosière, Espace Saint-Bernardo. Oui, oui.
Das ist natürlich so ein Ding, also da wird es von Anfang an Feuerwerk geben, weil nur 108,5 Kilometer auf dem Programm stehen, extrem kurz. Eigentlich im Prinzip auch nur rauf und runter, zweimal Ohr-Kategorie, einmal erste Kategorie und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da auch mal an dem am Col du Pré, also am vorletzten Berg des Tages, danach kommt zwar noch ein Zweitkategorieberg, aber am so richtig vorletzten Berg des Tages, da schon ordentlich die Post auch bei den Favoriten abgeht.
Ja, ich werde alt, merke ich, ne? Ich bekomme immer, wenn ich solche Profile gucke, erfreue ich mich nicht mehr an den schönen Auffahrten, sondern zusehends denke ich mir, hoffentlich kommen die alle da sicher runter, wenn ich mir die Abfahrten betrachte. Aber das es sollte ja nun das Problem der Strecken, der Streckenplaner sein und nicht der Fahrer. Wird kann ich mir jedes Szenario und keins vorstellen an dem Tag. Hängt auch mit Sicherheit davon ab, was am Tag davor passiert ist, ob einer der Favoriten vielleicht schon unter Druck geraten ist und deswegen reagieren muss. Sollte
ja gut, ein Fahrer, also beispielsweise Agi Dessert, Romain Bardet, dem bleibt ja jetzt nichts anderes übrig, als anzugreifen.
Dafür hat er aber, ne, du musst bedenken, morgen ist die erste, ich rede immer von morgen, ne, aber damit meine ich den nächsten Tag, das ist die erste Bergetappe. Und es kommen noch viele und es kommen noch einige. Also ich würde an Bardets Stelle jetzt auch nicht, ne, klar, er ist derjenige von denen.
Vielleicht nicht volles Risiko, aber zumindest schon mal das Schwert im Port zücken, um den anderen zumindest versuchen, den Zeit abzunehmen. Und worauf man jetzt natürlich auch gespannt sein darf, wir haben es alle nicht für möglich gehalten, Movistar kommt mit drei Leuten eigentlich exzellent durch die erste Woche.
Ja.
Und die haben jetzt natürlich absolut eine taktische Waffe mit den dreien. Da können sie ruhig mal einen irgendwie was probieren lassen und dann werden die anderen schon springen müssen.
Absolut. Und Quintana als derjenige, der zumindest auf dem Papier derjenige mit dem größten Rückstand, glaube ich, noch immer ist, wäre dann wahrscheinlich derjenige, den ich zumindest als sportlicher Leiter als erstes mal da verheizen würde. Ne? Oder sagen würde, pass auf, du hast den größten Rückstand, du fängst an. Ja? Oder man macht da was komplett anderes und was Überraschendes. Aber da werden sich viele Möglichkeiten geben an diesem Tag. Das ist dann der Mittwoch, bevor es dann am Donnerstag, auch Tag der neuen oder geplanten nächsten Aufzeichnung, ich glaube, der Tag, der sich neben der Roubaix-Etappe bei uns allen das größte Rote Kreuz im Kalender hat, die Etappe nach Alpe d'Huez.
Ja, genau. 175,5 Kilometer, zweimal Or-Kategorie, dann Alpe d'Huez, vorher Col de la Madeleine und Col de Croix de Fer. Also ich denke auch, dass es da ziemlich große Abstände geben wird, weil Alpe d'Huez ist zwar als solitäre Steigung betrachtet, nicht so super selektiv, nicht so spektakulär, aber dadurch, dass halt diese beiden Or-Kategorie-Riesen wirklich vorher auf dem Programm stehen, denke ich mir, dass die Fahrer da sehr, sehr müde ankommen werden und dass denen sozusagen nochmal, ja, die Bratpfanne auf dem Kopf ist.
Ja, meine Bratpfanne auf dem Kopf in Alpe d'Huez war übrigens, dass ein Junge von ca. 10, 12 Jahren die ganze Zeit im Abstand von vielleicht so 50 Metern vor mir Alpe d'Huez hochgefahren ist mit seinem Vater. Das war die Bratpfanne von Kehre 1 bis zur Zieldurchfahrt für mich. Da war ich echt frustriert ein bisschen. Aber ich hatte so viel Spaß an dem Tag. Da war mir das dann auch egal.
Ja, und wir hoffen alle, dass in Alpe d'Huez wirklich alles glatt läuft, weil wir haben schon drüber gesprochen, für Chris Froome, der wird sicherlich diesen Tag nicht gerade herbeisehen.
Nee, aber auch heute wieder, er hat einmal zwischendurch auch, ich will nicht sagen attackiert, aber er ist ja doch ein bisschen schon, ne? Also es hat mich gewundert, als so vielleicht nach 10 Kilometer zu fahren, hat er aus der Gruppe heraus, ist er nach vorne weggefahren kurz? Ich meine, war total ohne Wert, ne? Also es war klar, er kommt nach vorne, war ein bisschen albern die ganze Aktion, aber zumindest so eine Demonstration seiner Stärke und so nach dem Motto, hier, Jungs, ich bin bereit, ne?
Na klar, das war ja auch irgendwie ein bisschen Muskeln spielen lassen, einfach mal unter den Favoriten, aber muss dazu auch sagen, er lag ja auch einmal auf der Nase.
Ja, ach, wer lag das heute nicht, außer die Movies, ne? Aber ich hatten wir in der letzten Sendung auch besprochen, ich weiß nicht, ob du es nachgehört hattest schon, er fliegt ja ziemlich unterm Radar von allem, ne? Also er versucht
sich ja natürlich, der Druck ist ja erstmal weg, also die Last des Rennens muss Sky ja nicht tragen, also das ist die optimale Situation für sie und sie haben ja jetzt mit Geraint Thomas, 43 Sekunden Rückstand nur, auch einen schon in der Wertung vorne klassiert, da kann ich mir gut vorstellen, dass der dann ja auf dieser Etappe nach Le Grand Bornand das gelbe Trikot übernimmt.
Ja, ich meinte aber das auch mehr so in Bezug auf die Geschichten vorher, ne, mit allen möglichen Verdächtigungen und dem Prozess und Nicht-Prozess und hin und her. Das ist alles komplett weg, möchte man fast meinen. Also ist kein Thema mehr. Und ich glaube auch bewusst, dass Froome und das ganze Team Sky sich mit irgendwelchen Pressemeldungen.
Aber dazu muss ja noch gesagt werden, also dämlicher als Dave Brailsford kann man sich ja da fast gar nicht anstellen, weil der hat natürlich, also das war ja jetzt auch nochmal publik geworden, sich über den UCI-Präsidenten nochmal lautstark beschwert, von wegen, die Fahrer werden nicht genügend geschützt und Sky wird in dieser Affäre da so ein bisschen der schwarze Peter zugeschoben, aber Hallo, das ist also wie ein Weihnachtsgeschenk gewesen für ihn eigentlich, dass Froome da freigesprochen wurde und dann auch wieder Öl aufs Feuer zu werfen, das ist ja, also Döver geht's ja eigentlich nicht.
Ja, das stimmt. Da ist man auch sprachlos, finde ich. Ne? Also was soll man dazu sagen? Also die Fahrer versuchen so wenig wie möglich sich da irgendwie zu exponieren und dann kommt sowas. Naja.
Ja, aber es wird spannend zu sehen sein, wie die Mannschaft dann handelt. Sollte dann wirklich Geraint Thomas ins gelbe Trikot fahren, dann ist es natürlich auch schon so, dass Froome eine Minute auf ihn Rückstand hat. Die muss er erstmal wieder rausfahren und ja, wie wird denn da die Rollenverteilung sein? Switchen die irgendwann um, dass sie Thomas zum gleichberechtigten Kapitän machen oder halten die wirklich daran fest und ziehen es knallhart durch und lassen Thomas dann im gelben Trikot für Froome arbeiten?
Das haben wir beim letzten Mal schon, genau das Thema hatten wir beim letzten Mal auch schon und es hat sich seitdem ja nichts groß geändert. Ich bleib dabei, ich glaube nicht, dass man so eine Situation, das war ein treffliches Streitgespräch, wie man so schön sagt, mit dem Chris. Ich hatte es noch deutlich mehr in Erinnerung, die Freelander-Aktion und so. Also Lander hat sich ja die ganze Zeit sehr loyal verhalten und hat keinen Anlass dazu gegeben, dass man jetzt an der Loyalität gezweifelt hat. Aber nichtsdestotrotz war es ja eine Art von Unruhe, die dadurch in dem Team war oder auch von außen nach hier reingetragen wurde vielleicht. Vielleicht ist das sogar der bessere Ausdruck. Ich glaube schon, dass die auf so eine Situation vorbereitet sind beziehungsweise da schon wissen, wie damit umzugehen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen Switch geben wird. Also ne, ist was anderes, wenn jetzt irgendwie Froome nochmal, wie soll man sagen, noch aus irgendeinem Grund Zeit verlieren wird. Ne? Also keine Ahnung, Sturz oder was es da alles geben mag. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es jetzt ohne Not da angefangen wird, rumzuswitchen. Glaube ich nicht.
Ja, aber interessant wird es auf jeden Fall jetzt mal zu beobachten sein. Also diese Baustelle, die du eigentlich bei Movistar vermutet hättest, hat jetzt Sky sozusagen.
Ja.
Ja, und eine
stimmt,
Sache,
stimmt,
die ich dann vielleicht noch anmerken wollte, jetzt zu den Etappen nach den Ruhetagen, nach dem Ruhetag, besser gesagt. Zum einen langer Transfer, man wechselt total die Region und ja, ich habe auch schon mal so ein bisschen in den Wetterbericht geguckt und es könnte tatsächlich sein, dass das Wetter umschlägt. Das heißt, wir kommen von ja relativ warmen Temperaturen, gut, die werden dann immer noch relativ warm sein, in Nordfrankreich in die Alpen, wo es dann wohl auch regnen könnte. Und da kann ich jetzt schon sagen, also ich prophezei es mal so, dass einer der Favoriten damit überhaupt gar nicht zurechtkommen wird und dadurch mehr oder weniger wegbrechen wird.
Warten wir mal ab. Also ich finde jedenfalls, diese nächsten 3 Tage werden ungeheuer spannend werden. Hoffe ich zumindest. Ne? Also, dass sich das, was man an Eindruck hat oder dass sich das, was wir jetzt hoffen, auch bestätigt. Ne? Und dass es da nicht irgendwelche unschönen Sachen gibt. Vor allen Dingen auch in Bezug auf von Fans oder von vermeintlichen Fans, weil das sind ja eigentlich keine Fans. Vielleicht können wir noch zum Abschluss kurz, was ich dir eben während der Sendung sozusagen rübergeschickt habe, du hast vielleicht nur ganz kurz gucken können, besprechen, weil ich habe so ein bisschen, also ich fange mal an, es ist ein Video, also es ist ein Videoclip aufgetaucht heute, ein kurzes YouTube-Video, was mir, danke Sebastian, also ein Hörer von uns, mir zugespielt hat, wie man sagen würde, ja, wenn es kompetiert hat. Hast du es gesehen eben noch? Hast du es noch sehen können?
Ja. Ja, aber
also
ich das jetzt sehe, in diesem Video bewegt er ja schon da mit dem linken Fuß das Pedal.
Ich gucke jetzt nochmal drauf. Also ist natürlich blöd im Podcast irgendwie da drauf zu gucken. Also wir werden es verlinken. Es ist an der Stelle wirklich eine sehr komische. Also ich sehe nicht, dass er mit dem linken Fuß. Ich habe es mir jetzt mehrfach nochmal angeschaut. Ich sehe dann nichts mit dem linken Fuß, dass das Pedal bewegt wird. Also es ist, weißt du, das ist der Bergpreisfahrer, ne? Also der
Tom Scullions.
Genau. Vom Team Trek. Der ein Rad, was da rumliegt, also von meinen hoffentlich seins, aufnimmt und wie soll man sagen, also das Hinterrad dreht sich einfach fröhlich weiter und auch in einer nicht gerade geringen Geschwindigkeit. Ob er jetzt mit der linken Seite, wie soll man sagen, ob er mit der linken Seite des Pedals betritt, vermag, ich würde es mit einem Fragezeichen versehen. Also ich sehe es nicht. Und Sebastian, danke für die Information. Er sagt auch, ich habe da noch nachgefragt, ne? Hast du eine Erklärung? Und kam als Kommentar, wenn das Video nicht gefaked ist, hat er keine natürliche Erklärung für die Hinterradbewegung. Sebastian, deutscher Meister in seiner Altersklasse in einer Rennserie, also auch jemand, der weiß, wovon er eigentlich spricht. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe nicht, ich will nicht sagen, ich bete, ne? Aber ich würde mir nicht sehnlicher wünschen. Ich würde mich sehnlicher wünschen, dass es eine Erklärung dafür gibt, die nicht in deinem Motor liegt. Also, weil das wäre jetzt, glaube ich, nochmal ein richtiger. Und vor allen Dingen auch ein Tag vom Ruhetag, ne? Was meinst du, wenn.
Zwei Tage davor.
Ach, war das von vor. Was? Wie? Was?
Das war von gestern.
Ah, okay. Ja, aber ich meine, dass das ein Tag vom Ruhetag rauskommt, ne? Also, ein Tag vom Ruhetag. Also
so, ja, aber man kann ja jetzt schon. Also, es ist jetzt nicht. Also, ich habe es jetzt auch schon mehrere Male angeguckt. Also, ist jetzt nicht eindeutig zu sehen, dass er da irgendwie das Pedal berührt, aber zum anderen sieht es halt auch irgendwie so aus, dass es da mit dem linken Bein irgendwie touchiert.
Mhm. Wollte ich nur erwähnt haben. Also ich bin gespannt. Also ich hoffe nicht. Ich wollte es nur hier erwähnt haben, ne, weil ich habe es eben ganz kurz vor der Sendung noch gesehen, beziehungsweise während der Sendung hat mir jemand den Link geschickt. Und da dachte ich so, Mann, ich hoffe mal nicht, dass es da schlimm wird. Heieiei. Okay, das war's. Thomas, dass es auch so spät noch was geworden ist, freut mich sehr. Und dass wir das so besprechen konnten. Ich werde jetzt gleich noch ein Fläschchen aufmachen und das auf Degenkolb trinken, weil das ist einfach wert, oder? Ich glaube, das sollte man auch einfach.
Definitiv, ja.
Das sollte man jetzt einfach zum Ausgang nochmal sagen. Also herzlichen Glückwunsch zu Degenkolb, ein fantastischer Sieg, ein sehr emotionaler Sieg und bis jetzt für mich auch der Moment der Tour dieses Jahr.
Ja, also das kann man aus deutscher Sicht auf jeden Fall so unterstreichen. Vielleicht finden wir in den nächsten zwei Wochen noch einen, der wirklich besser ist. Aber wird schwierig.
Ich sag noch nicht mal so aus deutscher Sicht, weil ich glaube, dass ein Fahrer, der so schwer, der so einen Schicksalsschlag erlitten hat und der dann auch lange gekämpft hat, um wieder dahin zu kommen, wo er mal war und das jetzt da so geschafft hat in der Manier an dem Platz, der ihm so viel bedeutet. Ich glaube, da würden so auch andere sagen, dass das so ein Moment ist in der Tour, der vieles überstrahlt bisher. Aber warten wir mal ab. Gut, dann gucke ich jetzt, dass wir das so schnell wie möglich hier noch online kriegen und bedanke mich und wünsche dir noch einen schönen Abend, lieber Thomas. Ich wünsche allen Hörern, die live zugehört haben und allen Hörern, die es jetzt aus der Konserve gehört haben, auch eine schöne Woche. Ich glaube, die Woche fängt ja jetzt an. Möchte mich an dieser Stelle wie immer noch bedanken für alle Spenden, für alle, die über unseren Amazon-Affiliate-Link bestellt haben und uns damit so ein bisschen Geld in die Kasse spülen für Sachen, die wir investieren. Alle Patrone bei Patreon, alle Spenden via PayPal oder Überweisung. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir werden nicht reich damit, aber wir können zumindest das, was wir ausgeben, so wieder reinbekommen. Und das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür und eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.